Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Wir haben die zweite Sabbatschul-Betrachtung. Dieses Mal wollen wir den Tod in Bezug auf die sündige Welt betrachten. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören und gute Gedanken.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Lektionsgespräch hier aus Bogenhofen. Ich sitze nicht alleine hier, wie das gute Gewohnheit ist, habe ich vier Gesprächspartner. Ich sehe zu meiner Linken den Martin, den Samuel, zu meiner Rechten den Thomas und die Carmen. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, wenn wir uns mit dem zweiten Thema des neuen Quartals befassen. Wir werden ganz zurückgehen in der Bibel miteinander. Vergangene Woche war schon 1. Mose 1 Thema gewesen. Heute werden wir uns mit den nächsten beiden Kapiteln befassen. Bevor wir das Wort Gottes gemeinsam aufschlagen, spreche ich noch ein Gebet. Unser großer Gott, danke Herr. Danke, dass wir aus deinem Wort so viel lernen dürfen über das, was früher geschehen ist und welche Auswirkungen das noch bis in unsere Zeit hinein heute hat. Dass wir verstehen dürfen, warum die Welt heute so ist, wie sie ist. Warum wir einen Kampf gut gegen böse oder andersrum eigentlich böse gegen gut erleben und auf welche Seite wir uns in diesem Kampf stellen sollten. Dass wir Antworten bekommen auf die Frage, wie du bist, wer dein Gegenspieler ist und auch Antworten auf die Frage, wer am Ende dieses Kampfes als Sieger hervorgehen wird. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns mit deinem Heiligen Geist zur Seite stehst, wenn wir dein Wort aufschlagen und uns über 1. Mose 2 und vor allem dann über den Sündenfall und die Folgen in Kapitel 3 unterhalten wollen. Danke, Herr, für deinen Beistand. Amen.
Amen. Amen.
Bevor wir einsteigen in die eben genannten Texte, würde mich ganz grundlegend interessieren, wir alle kennen ja die Geschichte des Sündenfalls. Wir wissen, dass die Sünde dazu führte, dass wir heute alle sterblich sind. Gott hat sich das ursprünglich anders vorgestellt. Ich würde interessieren, wie ihr euch die Welt vorstellen würdet, wenn nicht der Tod auf die Sünde gestanden hätte. Wenn das Leben des Sünders einfach ewig weitergegangen wäre. Adam und Eva würden unter uns leben, andere Gestalten der Bibel und darüber hinaus auch. Wie stellt ihr euch die Welt vor? Daran anknüpfend, könnt ihr auch schon darüber nachdenken, würde mich auch interessieren, meint ihr, dass es eine bessere Welt wäre? Oder warum ist es vielleicht ganz gut so gewesen, dass der Tod kam? Das sind jetzt so ein paar Fragen schon, ihr dürft einfach mal loslegen mit euren Gedanken.
Also mir kommt ganz spontan einfach die Welt vor der Sintflut, wo sich das so ein bisschen abgezeichnet hat. Das war eigentlich, die Welt war noch ganz frisch. Und wie rapide das nach unten gegangen ist mit der Sünde, dass Gott sich gezwungen gesehen hat, schon da einen Schlussstrich zu ziehen, wo die Menschen deutlich älter geworden, damals noch. Mhm. Und es einfach so viel Böses gab und so viel in dem Zuge wahrscheinlich Unrecht und ja, böse Taten. Wenn man sich das jetzt multipliziert, also möchte ich jetzt nicht hier leben.
Du weißt, wenn das wie das so wäre. Aussehe heute. Mhm. Wenn die Gewalttätigkeit der damaligen Zeit sich bis heute noch weiter vertieft hätte. Ja.
Und die Frage ist, wie würde das die Erde überhaupt aushalten? Also wir wissen ja jetzt, dass Gott eingreift, damit das Ökosystem und alles schon noch so läuft, wie es läuft, mit dem, wie der Mensch eingreift. Also würde er da nichts machen, ich glaube, es wäre gar nicht so lang gegangen.
Ja. Danke für die Gedanken.
Ich kann auch erkennen, dass manche Menschen, ich sag's mal so, an einem Punkt sind, auf Englisch sagt man Point of No Return, wo sie also wirklich, wenn sie diesen falschen Weg eingeschlagen haben oder diesen bösen Weg eingeschlagen haben, sich auch nicht umstimmen lassen, egal was kommt. Ich sag mal, Satan ist ja hier ein Beispiel dafür und die Engel auch. Ja. Und das erinnert mich so ein bisschen an das, was im Psalm 90 steht, deine Frage, in Vers 12 heißt es dort, hier lehre uns unsere Tage richtig zählen oder wie es Luther übersetzt, ja, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Auf das wir klug werden, ein weißes Herz bekommen, dass es also doch irgendwo ein Ende gibt. Mhm. Ja, wenn es dieses Ende nicht gäbe, dann würde ja das Chaos überhand nehmen.
Ja. Okay.
Es ist so ein Kampf zwischen Gut und Böse. Wir haben ja letzte Woche schon über Gut und Böse gesprochen. Wünschen würde ich mir, dass das Gute gewinnt. Und wenn das Gute gewinnen würde, könnte ich mir schon eine Welt vorstellen, die ein bisschen länger lebt, damit das Gute mehr und mehr gewinnt. Versteht ihr? Mhm. Also Carmen hat jetzt das reale Negativbeispiel genommen, ne? Vor der Sintflut. Das Gute hat nicht gewonnen. Schließlich war Noah der Letzte, Also der übrig geblieben ist, so sagt uns die Bibel, der Einzige, der fromm war. Aber was wäre, wenn das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt wird und mehr Menschen davon Feuer und Flamme werden? Trotzdem muss man wohl sagen, der Tod ist dann doch noch so ein Schnitt, ein Cut, bei dem nachher wieder etwas Neues geschaffen werden kann. Sonst müsste ja Gott einfach die Leute verändern, umändern, sodass sie ewig leben würden. Mhm. Also ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, gewinnt eher das Böse oder das Gute. Gewinnt das Böse, will wahrscheinlich niemand ewig leben. Mhm. Außer die Bösen vielleicht.
Aber da sind wir dann wohl auch froh, dass es nicht ewig weitergeht. Wenn ich mir so manchen Feldherrn der Geschichte vorstelle, so manchen König, die für ihre Grausamkeit berühmt waren, um mal bekannten Namen zu nehmen, Nero beispielsweise, der von seinen Zeitgenossen schon so verachtet wurde, von Geschichtsschreibern der damaligen Zeit, weil er einfach, da hörte bei jedem das Verständnis auf für seine Anwandlung, für seine Taten. Oder ein anderer, die viel, viel Leid über diese Welt gebracht haben. Hitler wäre ein anderer ganz berühmter Name. Ich denke, da sind wir alle froh, dass es mit jedem irgendwann mal ein Ende nimmt, dass es dann auch ein Segen letztlich ist, dass wieder was Neues beginnen kann, Weltgeschichte neu geschrieben wird.
Ich frage mich, wer hätte dann Gottes Erlösungsplan ausgesehen? Weil, wie hätte Jesus sterben können? Er müsste etwas komplett anderes machen. Wie macht er das? Mhm. Wie bringt er die Sünde wieder aus der Welt raus? Und das, was du angesprochen hast, auch mit den Kriegen. Wenn sich die Leute die ganze Zeit bekriegen und niemand stirbt, ja, das, was passiert dann? Das ist ja Chaos pur. Mhm.
Also die Frage, die ich jetzt gestellt habe und eure Antworten, die lassen schon den Schluss zu, dass es irgendwie ganz, ganz eng verwoben ist mit der Erlösungslehre insgesamt. Gibt es keinen Tod, dann haben wir auch ein Problem irgendwie mit der Erlösung, wie wir uns das vorstellen. Ich denke an Römer 6, 23, der Sünde soll ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben durch Jesus Christus. Also da haben wir ganz klar eine Zweiteilung. Es gibt für den Sünder kein ewiges Leben. Es gibt für die Erlösten ewiges Leben. Es wird uns jetzt in diesem Quartal auch noch mehr beschäftigen, nicht nur heute, weil eben diese Urlüge Satans, dass der Sünder nicht stirbt, sich sozusagen in die Weltgeschichte und die Gesellschaft reingefressen hat, so tief und fest darin sitzt, dass es häufig schwer ist, mit sauberer biblischer Theologie und Lehre zu kommen, wenn Menschen an diesem Gedanken festhalten, dass sie eh nicht sterben werden. Wir wollen es jetzt noch ein bisschen miteinander Stück für Stück mehr auch erörtern. Ich lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen, dass wir die ersten beiden Verse miteinander lesen. Und zwar 1. Mose 2, die Verse 16 und 17. Darf ich dich bitten, Martin, 1. Mose 2, Vers 16 und 17 zu lesen?
Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben.
Bevor wir uns mehr mit dem Inhalt befassen und den Auswirkungen, von denen wir in Kapitel 3 hören, geht die Lektion der vergangenen Woche intensiver auf den freien Willen des Menschen ein. Und das möchte ich an dieser Stelle auch tun. In diesen Versen ist ja das erste Mal von etwas Nicht-Gutem die Rede. Und das erste Mal auch von einer Wahl. Vorher werden gewisse Richtungen vorgegeben, ja, Garten, der bebaut und bewahrt werden soll und so weiter. Aber jetzt haben wir das erste Mal ganz offensichtlich eine Wahl. Das ist etwas nicht gut, lass die Finger davon. Es würde mich interessieren, wie wichtig genau dieser Aspekt des freien Willens für das, für die Welt, wie wir sie kennen, ist. Unsere Beziehung zu unserem Schöpfer oder auch die Erlösung. Also die ganzen wichtigen Themen. Welche Rolle spielt dabei der Gedanke, dass wir wirklich eine freie Entscheidung treffen können?
Letztendlich macht es Gott souverän. Also es hat Rückschlüsse auf Gott. Wenn wir frei wählen können, dann kann es nur Gott ehren quasi, wenn wir uns für ihn entscheiden.
Ja. Alles andere wäre nichts als oberflächliche Manipulation. Ja, aber das ist ein deutliches Wort, wenn wir Partei für ihn ergreifen.
Ja. Mhm.
Der freie Wille sagt auch etwas darüber aus, dass wir nicht nur Gehirn sind. Manche werden ja heutzutage sagen, der Gehirn macht das Geist aus, das Gehirn. Und das ist dasselbe. Und so hat jeder von uns ein Gehirn und wir funktionieren, weil da Neuronen feuern und alles mögliche und so weiter. Die Gefühle kommen, das Bewusstsein wird durch das produziert. Wäre das alles so, dann wären wir schon ein Stück unfrei. Denn wir werden gesteuert von Hormonen und Chemie und anderen Dingen. Und die Bibel sagt aber, nein, wir werden gesteuert von unserem eigenen Bewusstsein, von unserem Geist. Wir können tatsächlich frei entscheiden, A oder B. Es ist nicht vorgegeben, dass du dich für das Gute oder für das Böse entscheiden musst. Es liegt bei dir, dass du eine Entscheidung triffst. Und ich glaube, das ist das Essentielle für wahre Liebe. So haben wir das auch letzte Woche besprochen. Ohne freie Wahl gibt es keine wahre Liebe. Wie soll das funktionieren? Eine Liebe muss aus freien Stücken empfunden, getroffen und gelebt werden.
Dankeschön. Verknüpft mit dem freien Willen ist ja dadurch auch die Verantwortung oder die Verantwortlichkeit. Weil wenn ich den freien Willen habe und mich dafür entscheiden kann oder dagegen entscheiden kann, bin ich auch verantwortlich für das, was ich tue oder eben nicht tue. Hätte ich diesen freien Willen nicht, wie soll ich dann zur Verantwortung gezogen werden? Dann bin ich halt so konditioniert oder programmiert oder so geschaffen. Ich kann gar nicht anders. Das wäre dann die Frage, was ist Sünde? Das würde alles damit zusammenhängen.
Damit verbunden ist ja dann aber auch ein großes Risiko. Der freie Wille bedeutet, sich auch für das Falsche, das Schlechte, das Böse entscheiden zu können. Und in Kapitel 3 lesen wir, wie genau das passiert. Und die Katastrophe, die damit begann, die haben wir alle heute am eigenen Leibe noch mit zu erfahren, zu spüren. Wären wir nicht alle, ich weiß, die Frage ist leicht zu beantworten, ich stelle sie trotzdem, wären wir nicht alle glücklicher, wenn es keinen freien Willen gäbe? Wenn Gott in uns einfach so die Software, sage ich mal, so programmiert hätte, dass wir einfach von ganzem Herzen ihn lieben, Punkt aus.
Gott könnte das schon so machen, dass wir uns richtig glücklich fühlen. Da habe ich überhaupt keine Probleme damit, dass er das machen würde. Die Frage ist, ob sich Gott dann glücklich fühlt dabei. Wahrscheinlich nicht. Das hatten wir letzte Woche auch schon ein bisschen. Ich glaube, der freie Wille stellt auch sicher, dass letztlich die, die sich für Gott entscheiden, dass sich Gott und diese Leute glücklich fühlen können. Ich denke, das ist so ein hohes Gut, der freie Wille, dass es Gott wert war, Menschen und Wesen mit einem freien Willen zu schaffen und damit zu rechnen, dass sie sich für das Falsche entscheiden können. Das zeigt mir, wie hoch Gott den freien Willen ansetzt.
Ganz wichtiger Gedanke, ich möchte es nochmal gerade hervorheben. Also es geht nicht nur um uns bei der ganzen Angelegenheit. Es geht auch darum, dass Gott glücklich ist. Und wie könnte er glücklich sein, wenn er Geschöpfe hätte, die wie irgendwelche gesteuerten Computer nur so laufen, wie er es halt gerade programmiert hat. Wir könnten vielleicht, ich stelle mir das jetzt einfach mal so vor, wenn er in uns einen Mechanismus eingebaut hätte, dass wir jedes Mal, wenn wir, sage ich mal, zum Beispiel Mittelfinger und Daumen aufeinander pressen, dann werden Endorphine ausgeschüttet. Jedes Mal werden wir glücklich, wenn wir das tun. Wäre ja nicht schlecht, oder? Aber das ist nicht die Art, wie Gott uns programmiert hat. Er hat uns ein gewisses System hineingegeben. Er möchte, dass hier das Glück durch Beziehung und durch einfach ein gutes Umfeld auch entstehen. Ihm wäre es offenbar sonst auch nicht gegeben.
Ja? Der Kontrast zu Satan, dass Gott uns auch nicht manipulieren möchte. Und das ist ja auch so ein Trugschluss, dass wir immer selbst entscheiden. Es gibt so viele Arten der Manipulation, wo man vielleicht im Nachhinein denkt, so wollte ich es ja gar nicht. Und das ist so die andere Seite, diese sündige Seite, die dir vorgaukelt, du entscheidest dich frei, aber im Endeffekt bist du manipuliert worden. Und das ist gar nicht deine Freiheit oder deine freie Wille. Und wie frustrierend ist das, wenn man im Nachhinein darauf kommt, ja, so habe ich das gar nicht verstanden oder das hat sich für mich anders dargestellt. Und dann merke ich ja, es ist vielleicht schon zu spät, du hast was unterschrieben oder Kleinigkeiten. Und da merkt man auch, ja, also wenn es richtige Liebe ist, dann braucht es das nicht. Dann funktioniert das eben frei. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Ja.
Jetzt hat Gott sich ja natürlich gewünscht, dass Adam und Eva freiwillig sich für das Gute entscheiden, ihm treu bleiben und nicht zu der verbotenen Frucht greifen. Wir wissen, dass die Geschichte leider anders ausgegangen ist. Hätte Gott was besser machen können? Ohne, ja, dass wir von Manipulation sprechen.
Dann hat Gott ein Problem.
So stelle ich die Frage. Ich würde gerne wissen, hätte er vielleicht einen Zaun drumherum ziehen können? Vielleicht noch Strom umsetzen noch oder wer weiß was, ja? Einfach mal ein bisschen einen Moment darüber nachdenken.
Ich habe mir die Frage gestellt, warum muss er überhaupt den Baum dorthin setzen? Es hätte ja 100 Möglichkeiten gegeben, dass man sich auch irgendwo dagegen entscheidet. Aber es ist ja noch so irgendwie der Bonus. Da ist dann auf einmal ein Baum, wo ich bewusst hingehen könnte. Ja, Aber er wird sich ja was dabei gedacht haben.
Da denke ich schon, das hat ein bisschen was mit dem größeren Dimension zu tun, dem Kampf zwischen Gut und Böse. Ich meine, hätte Gott die Wahl des Bösen so dargestellt, dass es absolut unsinnig, blöd und unschmackhaft und faul und so weiter wäre, hätte wahrscheinlich sein Gegenspieler, der ja da auch noch da war, gesagt, also so kann man das jetzt nicht machen. Das ist ja Manipulation. Mhm. Also irgendwo musste wirklich der freie Wille auch frei sein. Und dann muss eine Wahl auch, ja, muss okay sein, sage ich einmal. Ne? Gott will ja seine Liebe demonstrieren und nicht, dass er manipuliert dazu, dass man ihn wählt. Das ist ja später, was der Hiob dann, worunter der Hiob zu leiden hat, weil Satan genau das vorwirft. Du manipulierst die Leute, dass sie sich für das Gute entscheiden.
Genau, du hast diesen Mann gekauft. Er würde sie nicht so beschützen. Wäre er denn nicht so treu? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Gott hätte diesen Baum natürlich auch an den Rand des Gartens setzen können, statt in die Mitte des Gartens. Er hätte dafür sorgen können, dass die Blätter und die Früchte stinken, dass sie ganz unattraktiv aussehen. Aber dann wäre genau dieser Punkt ein Problem gewesen. Das wäre keine Manipulation im Sinne der Fernsteuerung, aber im Sinne des, ich mache es einfach so schlecht, dass sie keine wirkliche Wahl mehr haben. Es wäre keine Waffengleichheit mehr in diesem Kampf zwischen Satan und Gott gewesen.
Das versuchen wir, das so zu erklären. Ne? Mhm.
So. Und ich denke, das ist auch eine gute Erklärung so.
Passt schon, oder?
Als Vater denke ich mir natürlich, hätte ich gerne einen Zaun drumherum gezogen. Aber in dieser Welt brauchen wir vielleicht nochmal andere Maßnahmen, weil es einfach auch die Voraussetzungen nicht so gibt wie damals. Adam und Eva kamen als Erwachsene auf diese Welt, sind Gott persönlich begegnet. Sie hätten auch einfach an diesem Tag des Sündenfalls nochmal sagen können, ich warte noch einen Moment, ich rede nochmal mit ihm darüber, warum dürfen wir eigentlich nicht? Es hätte andere Möglichkeiten gegeben, die wir heute nicht mehr haben. Wenn wir uns nun ansehen, was passiert in 1. Mose 3, dann möchte ich gerne mit euch gemeinsam erstmal die ersten 7 Verse lesen und mir dann die Frage stellen, welchen Mechanismus zur Sünde hin erkennen wir hier? Welche Stufen werden hier gegangen? Und würde mir auch gerne die Frage mit euch stellen, bis wohin hätte man denn noch einhaken können? Ab wann war der Zug einfach abgefahren für Eva und die Sache kam so stark ins Rollen, dass sie nicht mehr gebremst werden konnte? 1. Mose 3, Verse 1 bis 7. Würdest du es lesen, Samuel?
Ja. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von dem Baum des Gartens, von jedem Baum des Gartens? Und die Frau sprach zu der Schlange, von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange sprach zu der Frau, ihr werdet durchaus nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, dass ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren, und hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze.
Dankeschön. Über diese Folgen, Verse 7 und folgende, wollen wir später noch im weiteren Zusammenhang dann auch sprechen. Hier zunächst nochmal die Frage, welche Stufen erkennt ihr hin zur Sünde? Stufen oder Muster, die bis heute gegeben sind? Und bis wohin, glaubt ihr, hätte Eva noch so eine Art Notbremse ziehen können?
Ich meine, das Optimale wäre natürlich, wenn sie gar nicht erst mit der Schlange geredet hätte.
Ja. Weil sie gar nicht hingegangen wäre.
Ja.
Ja, also man könnte ja vielleicht schon ganz davor eingrätschen. Aber was ich interessant finde, ist, dass Eva nämlich, als die Schlange das gesagt hat, so, hat Gott wirklich gesagt, dass sie dann sagt, aber Gott hat gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren. Es ist wie, Gott hat gesprochen. Gott sprach so und so, das sollen wir machen. Und Punkt aus. Mhm. Das wäre, wenn sie hier standhaft gewesen wäre, dann wäre die Sache vorbei gewesen. Das ist ja auch so, sie hat mit dem Wort Gottes, ist sie der Schlange eben entgegengetreten hier erstmal.
Mhm. Weil Gott das gar nicht gesagt hatte. Das war ja auch eine Übertreibung. Also er hat es ja gar nicht gesagt. Gott hat nicht gesagt, sie soll es nicht angreifen.
Mhm. Ja. Zumindest ist uns nicht überliefert. Die Frage ist natürlich, ob da nicht noch mehr von Gott gesagt wurde, als uns jetzt in Kapitel 2, Vers 16, 17 gesagt wird. Aber es ist zumindest mal nach dem, was wir haben, so, dass sie tatsächlich noch etwas weitergeht. Ja?
Es beginnt ja hier mit Zweifel. Das ist ja seine Strategie hier. Er stellt ja erst einmal das in Frage und übertreibt maßlos. Ja, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr hier gar nichts essen dürft? So fängt er ja an. Mhm. Und Eva fühlt sich dadurch dann auch provoziert. Klingt fast schon so, als würde sie jetzt Gott ein bisschen in Schutz nehmen, als müsste sie jetzt auf dieses Argument antworten und als hätte sie jetzt das Argument, um dem zu widerstehen. Und schon hat Satan geschafft, sie in den Dialog hineinzubringen.
Mhm. Mhm. Also das ist halt Taktik Satans. Ne? Du fragst ja, welche Schritte nimmt Eva? Ist es das Reden? Sicher da. Dann Vers 6 hat einfach diese Schritte drin. Wenn ich da die Verben anschaue, sie sieht, dass gut zu essen wäre, das ist eindeutig falsch. Also das ist ihre Auffassung, weil wir ja vorher gelesen haben, wenn du von diesem Baum isst, dann sollst du sterben. Ich glaube nicht, dass das gut ist und Gott wird erklärt haben, was das heißt, sterben. Also die werden da nicht blauäugig nicht gewusst haben, was jetzt da Sache ist. Aber sie sieht und entscheidet. Und letztlich ist es die Entscheidung. Wenn wir vorher gesagt haben, der freie Wille ist es, wer zwischen Gut und Böse entscheidet, dann ist das jetzt der Moment, an dem sie sich nicht mehr an Gottes Wort orientiert, sondern sagt, ich selber bin jetzt moralisch autonom. Ich entscheide, was gut und schlecht ist. Und sie fand es gut, davon zu essen.
Also irgendwo muss da in ihr drin ein Punkt erreicht worden sein, während sie hier sprach oder für sich selbst das Ganze reflektierte, darüber nachdachte, wo sie sagte, Gott sagt zwar deutlich, es ist schlecht, aber ich selbst bin eigentlich der Überzeugung, es könnte vielleicht das Gute daran überwiegen.
Und damit macht sie sich eigentlich selber zu Gott.
So ist es.
Sie entscheidet, was es ist.
Und irgendwo kam ein Punkt, wo die Aussage Gottes, so deutlich sie war, für sie unglaubwürdig geworden ist. An der Stelle würde ich gerne für einen Moment mal, wir kommen gleich wieder darauf zurück, für einen Moment diese Szene hier verlassen, unsere Zeit heute hineingehen und mit euch vielleicht so zu zwei, drei Themen reflektieren, wo haben wir das denn heute, wo Gott deutliche Aussagen in seinem Wort gibt, die man kaum missverstehen kann und wir trotzdem sehen, dass das in der gläubigen Gesellschaft, von denen rede ich jetzt mal, ins Gegenteil verkehrt wird oder zumindest man sagt, das hat Gott so nicht gemeint, so streng ist er da nicht oder eigentlich meint er das gerade umgekehrt. Was fällt euch da so ein?
Bis heute. Ganz spontan wäre für mich der Sabbat da ein Punkt, der eigentlich ganz eindeutig ist. Und ja, der von vielen in Frage gestellt wird.
Gott ist ganz deutlich. Er schreibt es mit eigenen Händen in Steintafeln hinein. Er spricht von dem siebten Tag und nicht von irgendeinem Tag, der gehalten werden soll. Und doch haben wir als Adventisten immer wieder dieses Thema auf dem Tisch, weil wir fast die Einzigen sind, die das genau so auch wörtlich nehmen. Ja? Was noch?
Ich weiß nicht, ich denke immer wieder an den Lebensstil, den wir heutzutage führen. Was hat Georg geschrieben? In Römer 12,2, glaube ich, passt euch nicht dem Lauf der Welt an oder ihr sollt euch nicht dahin anpassen. Für mich ist dieses Thema, vor allem gerade in der jungen Generation, das Thema digitale Medien, so soziale Medien und sowas, das ganze Themenkomplex darum. Wir haben das noch nicht wirklich ausgeforscht, was es eigentlich mit uns macht, aber viele Leute merken, dass sie einfach eine digitale Sucht erleben. Sie müssen immer wieder auf ihr Handy gucken und da checken, was los ist und sowas. Und das betrifft nicht nur junge Menschen, auch ältere Menschen. Und wir wissen ja, dass durch Ansehen werden wir verändert. Und was da für Content manchmal läuft, was noch gar nicht weggenommen werden kann, gerade von jungen Menschen, das beeinflusst die ungemein, gerade in dieser Zeit. Und ich glaube, da haben wir echt massive Probleme, denke ich, heutzutage. Weil wir haben viele Jugendliche, die süchtig sind nach so etwas, wo wir aber genau wissen, dass das nicht gut ist, weil sie dadurch verändert werden zum Schlechten hin. Und wir wissen noch nicht genau, wie wir damit umgehen sollen. Gerade wir als Gemeinde, im Gemeindesetting auch.
Ja, also da haben wir durchaus immer wieder auch das Argument, ja, ach, so schlimm wird das schon nicht sein. Ja, das wird schon gehen, auch wenn die Bibel vielleicht sagt, halte ich von diesem jenem fern.
Ich denke da auch an das Miteinander manchmal. Also ein klares Gebot Jesu ist, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Dann stellen wir schon fest, dass der Paulus im Galaterbrief davon redet, also passt bitte auf, dass ihr euch nicht einander auffresst, wenn ihr so gegeneinander geifert. Und das zieht sich schon ein bisschen hin. Ne? Also letztlich heißt das, wenn wir einander nicht lieb haben, das drückt sich in ganz bestimmten Taten und Emotionen aus und Einstellungen dem anderen gegenüber, in der Gemeinde auch, dann widersprechen wir diesem Gebot. Und ich glaube, das gibt es vielleicht sogar fast mehr innerhalb jetzt unserer Gemeinde, als dass wir innerhalb unserer Gemeinde sabbatnachlässig wären oder vielleicht, ja gut, Lebensstil ist auch sehr präsent, das ist schon klar. Aber ich finde, das ist eine große Herausforderung.
Ich denke auch noch ein anderes großes Thema, weil wir jetzt gerade hier in Genesis sind, ganz am Anfang, die Schöpfung. Wir lesen, am Anfang schuf Gott. 1. Mose 1, Vers 1. Gott stellt eine Sache unumstößlich klar. Ich habe geschaffen. Wie viele von den Christen heute glauben das tatsächlich noch so, wie es hier beschrieben ist? Wird dann zu einer theistischen Evolution ausgeweitet oder generell Evolution oder irgendwelche anderen Welterklärungsmythen? Wir nehmen das tatsächlich noch so, wie es hier steht. Also wir könnten noch weitergehen, die Liste ließe sich noch um einiges erweitern. Wir sehen, dass das, was hier als Fehler, als Problem bei Eva aufgetreten ist, ein klares Wort Gottes, das irgendwann eben nicht mehr für so klar gehalten wird, damit haben wir es bis heute zu tun in verschiedenen Bereichen. Kommen wir nochmal zurück hier zu 1. Mose 3. Eva denkt also hier mit Satan gemeinsam darüber nach, ob es nicht besser wäre, vielleicht es doch mal auszuprobieren. Und am Ende steht letztlich die Entscheidung, glaube ich, dass der Tod kommt oder glaube ich, dass es eigentlich einfach so weitergeht wie jetzt auch? Wir haben Vers 7 schon gelesen, Vers 7 hören wir, die Folge ist, dass sie schon spüren, da stimmt was nicht. Sie fühlen sich nackt und sie schämen sich. Aber der Tod lässt fast 1000 Jahre auf sich warten. Stelle ich die provokante Frage. Gott in Genesis 2,17, an dem Tag, an dem ihr davon esst, müsst ihr des Todes sterben. Aber 1000 Jahre später sind sie erst wirklich tot. Satan hat Gott widersprochen, sagt, ihr werdet nicht des Todes sterben. Wer hat jetzt Recht behalten?
Satan hat nicht gesagt, ihr werdet an dem Tag nicht sterben. Er hat gesagt, ihr werdet überhaupt nicht des Todes sterben. Also er hat sicher nicht recht behalten. Wenn man es auf den Tag münzt, hat er recht, ja. Und er hat sogar damit recht, dass an dem Tag, da ihr davon esset, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Also letztlich hat er eigentlich nichts Falsches gesagt, denn Gott sagt ja am Ende tatsächlich das, oh, schau, sie sind geworden wie unser einer in Vers 22 und wissen, was gut und böse ist. Aber wie ist es mit Gottes Antwort? Ich erkläre das im Hebräischen. Das in Kapitel 2,17 nicht heißt, an dem Tag werden sie sterben, sondern an dem Tag wird hundertprozentig das Todesurteil gesprochen. Das kann man jetzt vergleichen mit anderen Texten, wo Ähnliches steht bei dem Shimi. An dem Tag, wenn du über den Kidron gehst, wirst du des Todes sterben, dann ist er da drüber und an dem Tag ist er nicht gestorben. Und nachher hat der Salomo ihn trotzdem auf das hingewiesen, weißt du nicht, an dem Tag? Hat ihn dann ein paar Wochen später umbringen lassen deshalb. Also Adam und Eva stehen unter dem Todesurteil Gottes und das kann nicht zurückgenommen werden. Das wäre wie wenn der Richter sagt, jetzt habe ich es mir anders überlegt, ich mache das jetzt nicht mehr.
Und zumindest Tod an sich tritt ja dann schon ein, vermutlich noch an dem Tag. Wenn wir in Vers 21 gehen, dann stirbt eben ein stellvertretendes Tier für die beiden. Also der Tod ist schon gekommen, aber es wurde ein Stellvertreter dafür gefunden. Und damit auch ein wunderbares Bild für das, was wir heute durch das Evangelium kennen. Wenn Satan hier also jetzt nicht ganz das Falsche gesagt hat, dürfen wir sicherlich daraus ableiten, dass es bei uns genauso wenig plump macht, sondern genauso intelligent. Er gibt uns einen Schmankerl, er gibt uns etwas Positives vor, was ich durchaus bewahrheiten kann, lässt aber gerne außen vor, dass am Ende die dicke Rechnung kommt. Was glaubt ihr denn, wie ging es den Zeitgenossen oder den Kindern, muss man ja sagen, von Adam und Eva, denn alle Zeitgenossen später waren ja dann doch irgendwie mit ihnen verwandt, ja? Wie ging es denen, dass sie Jahrhundert um Jahrhundert zunächst nicht gesehen haben, dass die beiden sterben? Wird sie das ermutigt haben in der Sünde? Hat das vielleicht dazu geführt, dass dann 1500 Jahre später etwa die Sintflut gekommen ist? Ist es besser, wenn ein baldiger Tod eintritt? Dass der Niedergang vielleicht nicht so rapide stattfindet?
Ich schätze, das ist eine Frage der Relation. Von den drei Kindern, die wir kennen, waren ja zwei gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, Kain der Böse, wenn man das so will, Abel und Seth die Guten. Und 1000 Jahre ist ja nicht viel. Also wenn man jetzt die Ewigkeit nimmt, für uns natürlich enorm lang, ne? Aber für Adam ist vielleicht unser Leben dann dreimal Wimpernschlag, dann sind sie schon 100 und vorbei. Wow, wie weit ist es gekommen, wird er sich denken.
Ich glaube, Ihnen wurde es schon bewusst, wenn wir lesen, wie Ihnen das zu Herzen gegangen ist, wo Sie gesehen haben, wie das erste Blatt verblüht oder vom Baum fällt. Ich glaube, allein dadurch, dass Sie sich nackt gefühlt haben, haben Sie gemerkt, es hat sich etwas Wesentliches verändert. Und dann der nächste Schritt, dass Sie nicht mehr im Paradies waren. Also ich glaube, für Sie, Sie haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie daran gezweifelt haben, dass das, was Gott gesagt hat, nicht eintritt, weil Sie unmittelbar Folgen erlebt haben und dass es nicht besser geworden ist. Und ich glaube, dass Sie das auch weitergegeben haben, Ihren Kindern, und dass Sie das auch weitergegeben haben. Also ich denke, es war kein Zweifel dran, dass der Fehler diese Konsequenz hatte.
Ja. Was glaubt ihr, wie sähe es um die Moral in dieser Welt aus, wenn die Menschen heute noch 1000 Jahre alt werden würden und nicht maximal 90 oder 100? Wäre die Moral in dieser Welt besser oder schlechter? Was denkt ihr?
Die Menschen hätten länger Zeit, sich noch mehr Geld und Reichtum anzuhäufen. Man hätte viel mehr Zeit, man könnte viel mehr erreichen. Ich denke, das würde es noch steigern vielleicht. Ich denke, Gott hat es nicht ohne Grund gemacht, dass er dann eine Sintflut hat kommen lassen, wo er das einfach mal alles ausgelöscht hat und wo er gesagt hat, boah, ey, wir müssen jetzt nochmal neu, weil sonst... Also ich denke, es würde schlimmer sein. Ich denke, es ist Gnade, dass wir nur 100 Jahre leben.
Es würde vermutlich die Schere zwischen denen, die Macht haben und diese auch durchaus missbrauchen, und denen, die einfach ohnmächtig dem ausgeliefert sind, das würde größer werden. Wer reich ist, würde immer reicher werden mit der Zeit. Wer Macht besitzt, immer mehr Macht anhäufen. Und wer böse ist, sich vermutlich mit der Zeit auch immer geschickter anstellen in dem Bösen, was er tut. Ich bin also auch der Überzeugung, und das kam vielleicht auch bei den anderen Fragen vorher schon so ein bisschen raus, ich glaube, es ist eine Gnade, dass wir nicht mehr so lange leben. Ich glaube, es ist eine Gnade, dass wir so häufig einen Wechsel haben, dass neue Menschen kommen, die erstmal in die Welt hineinfinden müssen, die eine neue Entscheidung treffen und vielleicht eine positivere treffen, und dass die Zustände dieser Welt wesentlich schlechter wären, wenn wir noch so lange leben würden. Aber eines Tages haben wir die Gelegenheit, Gott dazu zu befragen, und dann wird er uns auch erklären können, wie man das sehen muss.
Regulation natürlich dabei. Ne?
Natürlich, natürlich.
Aber ich möchte trotzdem sagen, im Alter werden manche Leute tatsächlich etwas weiser. Was wäre, wenn dieses Alter mit 70 beginnt und Sie hätten noch 200 Jahre?
Ja.
Was würde jemand, der sich für das Gute einsetzt, machen können, wenn der älter wäre? Wenn Luther heute noch leben würde, vielleicht hätte er den Sabbat erkannt und andere Dinge. Was würde der alles bewerkstelligen können? Natürlich würde nicht nur das Böse schlauer werden. Ich würde auch hoffen, dass die Guten schlauer werden, wie sie das Gute besser verkündigen können. So. Und natürlich, unterm Strich, gebe ich euch dann recht, diese Welt ist nicht die Welt, die Gott regiert, versteht mich richtig, sondern es ist die Welt, die der böse Fürst regiert, genau. Seine Welt. Ja, und natürlich muss klar werden, was mit dieser Welt am Ende geschehen wird. Und deswegen stimme ich dann zu, ja, sie wird schlechter. Aber ob es Gnade ist, dass wir früher sterben,
Bleiben wir noch bei dem Thema Tod. Das wird uns ja auch in diesem Quartal noch intensiv weiter beschäftigen. Hier geht es jetzt in der Lektion auch um den Gedanken, dass Satan hier die erste große Lüge gepredigt hat. Und auch wenn hiervon nicht alles falsch war, was er sagte, denke ich, sind wir uns einig, dass die Aussage in Vers 4, keineswegs werdet ihr sterben, die ist falsch. Wir müssen nur einen Friedhof besuchen, wir wissen, das ist hundertfach, tausendfach, es ist millionenfach widerlegt worden. Und dennoch ist das nicht nur die prominenteste, sondern auch die wirksamste Lüge Satans bis heute. So viele Menschen in so vielen auch christlichen Glaubensgemeinschaften sind der Überzeugung, dass es sowieso irgendwie ewig weitergeht. Meine Frage an euch, warum konnte diese Lüge so erfolgreich sein? Obwohl das, was wir sehen, dem doch ganz deutlich widerspricht. Die Friedhöfe, die Menschen auf Sterbebetten, das Leid in der eigenen Familie. Wie konnte Satan da bis heute so erfolgreich sein?
Ich hatte eine Erfahrung jetzt im Sommer, also im Sommer diesen Jahres, da habe ich mit einem Menschen geredet, der hat gesagt, ja, er ist Katholik, er ist Christ und sowas. Aber, ja, aber er glaubt auch so ein bisschen an das Buddhistische, in Reinkarnation und sowas. Und da hat er mich gefragt, ja, warum gibt es Kinder, die verkrüppelt auf die Welt kommen? Die haben nichts gemacht. Wie kann Gott so grausam sein, dass er sowas zulässt? Mhm. Und ich wollte ihm antworten und habe schon angefangen. Und dann hat er mich unterbrochen und gesagt, das ist deshalb, weil die Leute, die vorher was Böses getan haben, nun als Krüppel reinkarnieren und so ihre Strafe absitzen müssen. Mhm. Ich denke, ein Aspekt von dem kann vielleicht sein, dass man sich selbst dadurch rechtfertigen kann, indem man zum Beispiel immer wieder geboren wird oder ja, indem die Seele einfach unsterblich lebt, indem die Seele durch verschiedene Leben hindurch etwas lernt und dann selber sich rechtfertigen kann in irgendeiner Weise.
Vielleicht auch die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Wenn ich jetzt gerade dieses Beispiel mir ansehe, der Mann wollte offenbar irgendwie eine gute Erklärung dafür, dass dieses Kind krank auf die Welt kommt. Und das wäre eine Erklärung, noch keine biblische.
Also die grundsätzliche Sehnsucht eines Menschen nach Leben, glaube ich, ist schon vorhanden. Ich kenne nur wenige Leute, die so eine Sehnsucht nicht teilen. Mhm. Oder für ihr ganzes Leben nicht teilen würden. Ich kenne eigentlich gar niemand. Ja. Ja, wir wollen leben. Mhm. Wenn wir jetzt aber Gott nicht mit im Spiel haben, dann muss sich diese Sehnsucht irgendwie anders erfüllen. Und dann greifen wir danach, was immer uns als Strohhalm angeboten wird. Ich glaube, das wäre für mich eine Art Erklärung, warum es so viele unterschiedliche Vorstellungen gibt, was nach dem Tod alles noch so passieren könnte, weil wir nicht wollen, dass es aus ist. Mhm. Oder nicht wollen, dass wir uns dann von einem Gott abhängig fühlen müssen.
Denkt an Prediger 3, Vers 11. Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Irgendwie scheinen wir dafür geschaffen zu sein, ohne den Tod zu leben, weiterzuleben. Ja? Mhm.
Ich glaube, für viele ist es einfach eine Lösung, weil Gott so antiquiert scheint, gerade für Wissenschaft und für Bildung. Wenn man dann an dieses Märchen glaubt, das ist einfach nicht das, an das man glaubt. Man möchte nicht naiv wirken und ist in dem total naiv. Wenn man sagt, wenn es das nicht sein kann, dann muss es ja irgendwas anderes geben, irgendeine tolle logische Erklärung, irgendetwas, was ich mit meinem Verstand mir vorstellen kann. Und so klammer ich Gott ganz automatisch aus.
Es gibt ja dieses Sprichwort, ne, wer den Glauben aus der Tür wirft, da kommt der Aberglaube durchs Fenster rein. Mhm. Und dadurch ist Satan auch erfolgreich, gerade weil viele Gott vergessen oder einfach nicht mehr dem vertrauen, was geschrieben steht, kommen verschiedenste Vorstellungen hinein. Er hat sogar geschafft, dass selbst Christen eine Vorstellung vom Weiterleben nach dem Tod haben, was der Bibel nicht entspricht, was weitere Fragen aufwirft. Ja, das werden wir uns ja sicherlich dann noch in den nächsten Wochen anschauen.
Ja. Ja, und diese falschen Vorstellungen können ja durchaus mit großem religiösem Eifer verteidigt werden, so falsch sie sind, weil man sich sagt, aber so muss es jetzt sein. Ich denke an die unbiblische Lehre von einer ewig brennenden Hölle, in der wir leiden werden. Das wird mit Feuereifer verteidigt von Menschen, die gleichzeitig predigen, dass Gott uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn bis ans Kreuz hat gehen lassen für uns. Also da merken wir durchaus, da werden andere Themen der Bibel, andere theologische wichtige Themen, Dogmen auch mit angegriffen, wenn diese wichtige Grundlage, Leben für den Erlösten, aber Tod für den Sünder, wenn das ins Wanken gerät. Ja?
Und dann gibt es ja noch die extremere Vorstellung, dass nach dem Tod gar nichts mehr ist. Kommt mir vor, das ist ja heutzutage bei säkularen Menschen viel aktueller als bei den christlich orientierten Menschen. Die glauben sogar, das Leben ist alles. Und die haben überhaupt vielleicht gar keinen Grund mehr an Gerechtigkeit nach dem Tod zu denken. Ich meine, eine Hölle impliziert ja irgendwo noch, ah, da ist ein gerechter Gott und da wirst du in die Hölle landen oder sowas. Ne? Und dann gibt es Leute, die haben das überhaupt nicht mehr. Was machen die dann?
Das hat die auch.
Wie sollen die leben in dieser Zeit, wenn die praktisch nicht mehr an moralische Maßstäbe gebunden sind? Denn was ist dann gut und böse, bitte, wenn es nicht Gott gibt und kein Leben nach dem Tod?
Ja, ist so eine Reinkarnationsvorstellung noch hilfreicher, weil man zumindest davon ausgehen kann, das wenn ich mich hier meinen, nicht benehme, ja. dann kriege ich die Rechnung später schon noch präsentiert. Ja?
Werksgerechtigkeit erzieht uns zumindest dazu, dass wir versuchen, gute Werke zu machen. Ja. Aber wenn ich auch keine guten Werke machen muss, dann ist das frei meine Wahl, wie ich lebe. Mhm. Und dann gibt es genug Hedonisten, die einfach nach dem leben, was ihnen Freude macht. Mhm. Mhm.
Zum Ende der Lektion, die Zeit ist schon fortgeschritten, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen, würde ich gerne eines noch ansprechen, was in der Lektion noch kurz behandelt wird. Es geht um die Folgen der Sünde. Ich würde jetzt nicht alle Verse lesen, die dort genannt sind, das wären Verse 7 bis 19. Mir geht es jetzt mal nur um die kleine Auswahl, das, was die Frau betrifft, 1. Mose 3, Vers 16. Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und in Vers 17 zu Adam sagte er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich geboten sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen, mit Mühe soll sich davon nähren, dein Leben lang. Wir haben also zwei geschlechtsspezifische Flüche hier. Inwieweit können diese Flüche auch als Segen verstanden werden? Und inwieweit sind sie denn heute noch gegeben? Speziell Vers 17. 16, denke ich, ist jedem klar. Aber 17, wenn wir nicht mehr auf dem Ackerboden arbeiten, lass uns das gerade so als letzte Gedanken noch zu der Lektion der vergangenen Woche in die Zeit heute übertragen.
Für uns ist es ja eigentlich ganz normal. Wenn wir arbeiten, dann schwitzen wir und am Ende des Tages sind wir einfach platt. Aber wenn ich dann die Bibel lese und ich weiß, woher das eigentlich kommt, dann ist es ein stetiger Reminder, jeden Tag ein Reminder, hey, das ist nicht ohne Grund so hier, das hat eine Geschichte, aber wir dürfen in einer Welt leben, wo das mal nicht so ist. Das ist für mich so das Positive, was ich hier rausziehen könnte.
Und damit wird dann der vermeintliche Fluch wieder zu einem Segen, weil er mir hilft, das Ziel vor Augen zu haben. Ja? Mhm.
Ich betrachte die Mühsal an sich jetzt nicht als Segen, sondern das, was dabei geschieht. Also die Frau wird schwanger werden. Es wird mehr Mühsal bereiten als vorher. Also vorher war vielleicht eine gewisse Mühsal da, aber die war super erträglich. Mhm. Und Gott verheißt aber trotzdem, die Fortpflanzung geschieht weiter. Gott verheißt trotzdem, dass der Acker Früchte tragen wird. Es wird schwieriger, aber die Gegebenheiten, die er in der sündlosen Welt geschaffen hat für den Menschen, Ehe, Fortpflanzung, Bebauen, Bewahren, davon rückt Gott nicht wirklich ab. Mhm. Das ist weiterhin die Aufgabe des Menschen, auch wenn es jetzt schwieriger geworden ist. Das betrachte ich als Segen, dass Gott nicht einfach sofort Dinge über den Haufen wirft, wo er sagt, das ist die Bestimmung des Menschen. Mhm.
Also das, was er als sehr gut für den Menschen am Anfang geschaffen hat, geht nicht einfach verloren, er hält es ihm. Aber es steht jetzt unter einer gewissen Zeichnung durch die Sünde, die uns aber daran erinnern kann, dass Gott eigentlich es anders vorgestellt hat und eines Tages dann auch, wenn wir treu an ihm festhalten, wir die Perfektion der Welt wieder erleben dürfen. Ich danke euch für das Gespräch, für die wertvollen Gedanken, die wir miteinander teilen durften. Ich würde dich bitten, Carmen, dass du mit uns betest zum Abschluss.
Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du Liebe bist. Ja, auch wenn wir deine Liebe nicht umfassend begreifen, so haben wir doch immer wieder die Möglichkeit, dich zu erfahren und deine Führung und deine Liebe zu spüren und näher zu dir zu rücken. Ja, ich danke dir, dass du uns nach deinem Bilde geschaffen hast und dass wir dich widerspiegeln dürfen. Hilf du, dass wir auf dich sehen und dass wir deine Hilfe in Anspruch nehmen, in all dem Bösen, in dem wir uns befinden, mit all den Versuchungen, mit den Ablenkungen, dass wir den Blick auf dich richten, weil du das Böse überwunden hast und weil du über all dem stehst. Herr, danke, dass du uns diese Hoffnung gibst und dass auch wenn unser Leben hier endlich ist, dass wir diese Hoffnung haben, dass du uns zu dir holen möchtest und dass es dann ein Leben gibt bei dir, so wie es du ursprünglich geplant hast. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du all das auf dich genommen hast, dass dir diese Mühe nicht zu groß war und dass du uns zu dir heimholen wirst. Amen.
Amen.
Amen.